Sie heute wieder darf bei euch sein. Ich war letzten Juni das erste Mal da und habe Freude, auch gerade an dieser wachsenden Beziehung oder Freundschaft, mit der Daniela und dem Daniel her und auch über das Vertrauen, das sie zu mir haben, dass sie mich hier einladen. Ich bin Rahel Richter, wohne in Thun mit meinem Mann Michael. Er konnte heute nicht dabei sein, weil er gerade in Deutschland ist. Er kommt auch ursprünglich von dort. Und ich habe zwei erwachsene Kinder, beide verheiratet, die in Thun und in Bern wohnen. Und bis vor kurzem habe ich in Pfim in Thun als Pastorin gearbeitet. Und jetzt bin ich momentan als freischaffende Pastorin und Künstlerin unterwegs und freue mich, dass ich diesen Dienst hier tun darf. Besonders freue ich mich, kurzer Werbeblock, auf den November, wenn ich mit der Damaris Kofmel zusammen darf hierher kommen und wir im Rahmen von dieser Jakob-Tour, die wir zusammen machen, werden hier euch die Geschichte von Jakob näher bringen, in Wort und auch in Musik. Und das wird ganz sicher ein bunter und guter Abend, aber auch einen mit Tiefgang, bin ich überzeugt. Und ich lade euch jetzt schon herzlich ein, denn dabei zu sein. Ich bin nicht mehr sicher, welches Datum das ist. Es könnte der 22. November sein. Ja, gut. Genau. Und ich freue mich drauf. Und bringt doch eure Freunde mit, eure Nachbarn, eure Kinder, eure Enkel, wer auch immer vielleicht Freude hat an spannenden Geschichten und schöne Lieder. Auf meinem WhatsApp-Profil steht schon seit Jahren, das Leben mit Gott ist ein Abenteuer. Und das ist nicht einfach nur ein Spruch, den ich mal gedacht habe, das wäre noch cool, um den da drauf zu schreiben, sondern das ist etwas, wo ich persönlich jedes Jahr, manchmal täglich erlebe, weil es einfach in diesem Leben als Nachfolger, als Jüngerin von Jesus irgendwie wenig Sicheres gibt, außer dass es immer wieder alles ändern kann. Und wenn ich euch so anschaue, dann denke ich, ihr kennt das wahrscheinlich auch schon. Und merci an, dass du schon hast die Geschichte von Petrus vorgelesen. Zu der werden wir dann kommen, ihr Predigt. Aber wir schauen heute auch noch ein bisschen andere Biografien an, andere Menschen, vor der Bibel, aber auch einfach geschichtliche Personen. Und etwas Persönliches möchte ich auch gerne noch sagen. Ich bin mega fest überzeugt davon, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir seine Jünger und Jüngerinnen sind, dass dann Folgendes für uns gilt. Jeder von uns ist ganz persönlich von Gott eingeladen worden in das Abenteuer. Wir sind bei unserem Namen gerufen worden. Uns ist eine Einladung zugekommen, dass wir seine Kinder werden dürfen. Und wir haben Ja gesagt zu dem. Manchmal gibt es Situationen, wo unsere Logik und unsere Erfahrungen uns sagen, dass es sinnlos ist. Dass wir besser würden selber unsere Wege bauen. Aber ich möchte uns heute alle zusammen einfach ermutigen, dran zu bleiben, auf Gott zu hören und unser Vertrauen ihm immer wieder neu schenken. Und was sicher auch gilt, ist, Gott hat uns eine Mission Impossible gegeben. Irgendwie ein bisschen verrückten Auftrag, nämlich sein Reich zu bauen, andere Menschen einzuladen zu diesem Abenteuer Jüngerschaft. Dazu sind wir berufen, andere Menschen einzuladen, die Liebe vom Vater zu kennenlernen und uns in ihre Leben zu investieren. Und ich glaube, zu diesem Thema werdet ihr euch auch in den nächsten Monaten Gedanken machen in euren Predigten. Das Leben mit Gott ist also ein Abenteuer. Und ich habe mich gefragt, für die Predigt, was ist? Was ist denn, wenn in diesem Abenteuer plötzlich alles so sinnlos erscheint? Was, wenn wir unvorhergesehen und plötzlich an einen Punkt kommen, wo ein Weg, der bisher so klar hat ausgesehen, plötzlich ein Ende nimmt und der Boden, der so fest ist erschienen, plötzlich wegbricht. Meine Cousine hat vor 3 Jahren als Höhlenforscherin das erlebt. Auf einem Felssims, der ganz fest hat geschonen, als zweite oder dritte Person drüber gelaufen. Und unter ihr ist der Felssims einfach weggebrochen und sie ist 9 Meter in die Tiefe gestürzt. Sie hat das überlebt mit erstaunlich, ja, man kann nicht sagen wenig Verletzungen, aber sie hat viele Verletzungen nicht gehabt, die sie eigentlich hätte müssen. Und schon das war wirklich ein Wunder gewesen. Aber ja, wir reden jetzt hier mehr bildlich vom Boden, der wegbricht, oder? Wisst ihr, wir kommen alle an diese Punkte. Es ist normal. Und das sollte ich einfach mal schon ein bisschen ermutigen. Es ist normal, dass so Momente passieren. Und ich möchte auch klarstellen, dass ich heute nicht versuche, irgendwie eine Lösung zu präsentieren dafür, warum es Leid und Schwierigkeiten gibt im Leben. Das wäre vermessen und das kann wahrscheinlich niemand. Was ich möchte, ist heute Morgen einfach ein paar Gedankenanstöße geben. Gerade auch aus dem Leben von Menschen, die das erlebt haben und aus meinem eigenen Erleben ein bisschen Trost zusprechen und ein bisschen Hoffnung versuchen zu vermitteln. Weil ich glaube, dass viel Segen drin verborgen liegt, wenn wir im Leid Gott nicht loslassen. Da ist viel Segen, wo wir geschenkt bekommen können. Genau, das wäre mein Predigtthema. Aber jetzt habe ich mich zuerst einmal gefragt, was bedeutet überhaupt sinnlos und bin auf Wikipedia schauen und habe gelesen, wenig erstaunlich, sinnlos ist es, wenn etwas keinen Sinn zu haben scheint. Es hat keinen Zweck und man kann es mit der Vernunft nicht einordnen. Etwas so wie eine willkürliche Aneinanderreihung von Worten, die gar keinen verständlichen Satz ergeben. Etwa so wie hier. Verlieren sich oft vor die Menschen nicht mehr in Details und Bäumen, leidvoll lauter erlebe den Wald sehen. Das ist ein sinnloser Satz, einverstanden. Und im Gegensatz zu dem, was wir erleben, kann man diesen Satz ganz einfach sinnvoll machen, wenn man die Worte ein bisschen ändert. Und er heisst, Menschen, die leidvolles erleben, verlieren sich oft in Details und sehen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Aha, da können wir, glaube ich, einverstanden sagen, oder? Und ich bin überzeugt, dass alle von uns solche Momente schon erlebt haben. Wenn wir geplant haben und betet und Gott gefragt und sorgfältig entschieden und dann kommt trotzdem alles einfach völlig anders, als wir es uns vorgestellt haben. Aus scheinbar heiterem Himmel stürzt deine Welt zusammen und unvermittelt stehst du an einem Punkt, wo nichts mehr Sinn macht. Es ist, als wäre vor deiner Wand und es gäbe dir kein Weiterkommen. Ich habe das letztes Jahr erlebt. Ich komme später noch dazu. Bei mir sind zuerst Fragen kommen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so das, was jeder hat. Fragen. Manchmal auch Zorn oder Wut und Zweifel und Anklage. Und wir sagen, Gott, wieso? Und wieso ich? Wie habe ich das verdient? Das ist eine sehr dumme Frage, das wissen wir sicher alle schon. Wir fragen ja nie, warum habe ich das Gute verdient, was du mir gibst. Aber wenn etwas Schlimmes passiert, dann fragen wir nachher, warum, mit was habe ich das verdient? Warum ich? Warum hast du nicht verhindert? Warum hast du mich nicht vorgewarnt? Und warum greifst du jetzt nicht ein? Du könntest doch ein Wort sagen und alles würde wieder Sinn ergeben. Alles wäre wieder gelöst. Die Fragen sind sicher so alt, wie die Menschheit ist. Und es ist so gut zu wissen, dass wir Gott mit diesen Fragen und unserem Zorn oder der Anklage sicher nicht aus der Ruhe bringen, wenn wir zu ihm gehen und ihm das alles einfach mal so herschmettern, oder? Oder auch still und sanft, wenn das eher dem Naturell entspricht. Gerade wenn wir Psalmen lesen, sehen wir, dass Menschen das schon seit Jahrtausenden haben gemacht. Der Scotty Smith, das ist ein Pastor und Autor aus North Carolina, hat mal gesagt, die Frage, die in der ganzen Bibel zwischen 1. Mose und Offenbarung am häufigsten gestellt wird, lautet: Wie lange noch, Herr? Und die Aufforderung, die wir in der Bibel am häufigsten von Gott hören, heißt: Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Die Menschen stöhnen ständig unter ihren Lasten und er fordert sie ständig auf, ihm zu vertrauen. Denken wir an Hiob. Er war ein angesehener und reicher Mann. Und Gott hat über ihn gesagt: Ich kenne keinen zweiten auf dieser Welt wie mit jener Hiob, der so rechtschaffen ist und so aufrichtig, wo mich so achtet und sich nichts zu Schulden kommen. Aber, vielleicht kennst du die Geschichte, er hat seinen ganzen Besitz verloren, seine 10 Kinder sind alle ums Leben gekommen und er ist selber schwer krank geworden. Glaubt ihr nicht auch, dass das dem Hiob sinnlos ist vorgekommen? Oder wenn wir an Josef denken, der älteste Sohn der Lieblingsfrau von seinem Vater Jakob. Er war begabt, ein Träumer, vielleicht auch ein bisschen eingebildet und vorlaut und hat manchmal nicht so genau gewusst, was er allen erzählen sollte und was er besser für sich behalten. Aber ist das wirklich ein Grund gewesen, dass ihn seine neidischen Brüder einfach dürfen in die Sklaverei verkaufen? Und dann ist er dort auch noch, obwohl er Gott treu geblieben ist, ins Gefängnis geworfen worden, obwohl er alles richtig gemacht hat. Und dort ist er dann für Jahre in Versenkung verschwunden. Es kommt ihm so sinnlos vor. Was soll denn das? Oder ich denke an Kara Tippett. Vielleicht habt ihr noch nie von ihr gehört. Und ich habe auch nicht von ihr gehört, bis mir mal ihr Buch in die Finger geraten ist. Und mir hat das Buch so fest bewegt, dass ich gedacht habe, ich möchte euch ein bisschen teilhaben. Sie und ihr Mann sind mit der ganzen Familie, mit 4 kleinen Kindern, gerade in einen neuen Ort gezogen, um eine Gemeinde zu gründen. Da hat die 36-jährige Mutter die niederschmetternde Diagnose Brustkrebs im Endstadium bekommen. Ja, was soll jetzt das? Sie hat doch von Gott eine Berufung bekommen, dort herzugehen und die Gemeinde gründen. Haben sie denn falsch gehört? Und wie sollte das jetzt gehen? Und sie ist 3 Jahre später gestorben. Was für eine Verschwendung von einem Leben, das Gott so ist, hingegangen war. Und wir können es nicht verstehen, es erscheint uns so sinnlos. Der Horatio Gates Spafford, vielleicht kommt euch jetzt sein Name ein bisschen bekannt vor, das ist ganz gut möglich. Er hat zwar im 19. Jahrhundert gelebt, aber wir kennen sicher ein Lied von ihm, ich komme noch drauf. Er war erfolgreich und reich und er hat das Feuer in Chicago, eigentlich das Haus von seiner Familie zerstört und er hat ganz viel finanziellen Verlust erlitten. Und nur 2 Jahre später ist er auf einer Schifffahrt über den Atlantik, wo seine Frau und die 4 Töchter sind dabei waren, ein Unglück passiert und seine 4 Töchter sind alle ums Leben gekommen. Was soll denn das? Und ich habe letztes Jahr meine Anstellung verloren in Pfimitun. Auf eine Art, die mir ungerecht vorkommt und die mir tief hat verletzt. Ja, aber ich habe doch eine Berufung. Was soll das, Herr? Was passiert denn jetzt? Doch, all die Geschichten sind ja hier nicht fertig. Da, wo ich jetzt bis dorthin erzählt habe. All die Menschen, und da möchte ich unbedingt von ihnen lernen, all die Menschen haben auf ihre Not ganz ähnlich reagiert. Sie haben sich nämlich gegen Bitterkeit und gegen Anklage entschieden, haben an Gott festgehalten und haben ihm einfach weiter vertraut, egal was ist passiert. Was der Horatio zum Beispiel gemacht hat, es haut mich jedes Mal fast um, wenn ich daran denke. Als er vom Tod seiner Töchter gehört hat, ist er sofort in ein Schiff über den Atlantik nach England zu seiner Frau, die ja hat überlebt hat, gereist. Und er erzählt später, nachdem das Schiff genau am gleichen Ort ist durchgesegelt, wie seine vier Töchter, sie ertrunken waren, schreibt er, das Wasser an der Unglücksstelle ist 3 Meilen tief, also mehr als 4.500 Meter. Aber ich dachte nicht an unsere Lieben dort. Sie sind sicher und geborgen in den Armen des guten Hirten. Und nicht mehr lang, dann werden auch wir dort sein. In der Zwischenzeit danken wir Gott und haben noch Gelegenheit, ihm zu dienen und ihn zu preisen wegen seiner Liebe und Gnade zu uns. Ich habe gerade Hühnerhaut. Es ist unfassbar, wie ein Vater so etwas schreiben kann. Und dann ist er in seine Kabine zurück und hat die Worte von diesem Lied niedergeschrieben, wo jetzt schon so alt ist, 150 Jahre alt, und Millionen von Menschen ist zum Segen geworden. Was heisst, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Wie ist so etwas möglich? Und auch Cara hat auf eine Art reagiert, die mich sehr beeindruckt und auch herausfordert. Sie hat, während sie hat gelitten an diesem Krebs und während sie langsam ist gestorben, ein Buch geschrieben mit dem Titel «In den Stürmen meines Lebens hältst du mich». Dort steht, eigentlich kann man Gnade gar nicht verstehen, solange man Gottes Nähe im Leid nicht hat erträgt. Wenn ich ein Leben habe, wo nie Leidvolles passiert, kann ich also Gottes Gnade wahrscheinlich nie verstehen. Es gibt ganz viele Leute, die von diesem Buch und von diesen Predigten, die sie hat geschrieben und veröffentlicht, sehr stark mit neuem Glauben erfüllt werden und ermutigt werden, auch in ihrem Leiden. Der Horatio und die Cara, die haben sich von der scheinbaren Sinnlosigkeit von ihrem Leben nicht zerstören lassen. Und so haben sie können ein Segen für unzählige Menschen werden. Und was ich aus diesen Geschichten lernen will, ist, was passiert, wenn wir Gott beim Wort nehmen, wenn er sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst, vertrau mir. Es gibt so viele Bibelstellen, wo Gott uns dazu auffordert. Zum Beispiel im Johannes 14, oder auch im Jesaja 42, gerade der erste Vers. Wir können die unmöglich alle lesen, aber den möchte ich euch doch. Den habe ich gedacht, könnten wir alle miteinander laut lesen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Das war der Lieblingsvers von meinem Grossmutti. Fürchte dich nicht, du gehörst mir. Gott hat nie versprochen, dass wir nie Angst haben oder nichts leiden. Nicht wahr? Gott hat uns nicht versprochen, dass wir glücklich sollen sein in diesem Leben. Was er uns aber hat versprochen ist, dass er immer mit uns ist. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen den Petrus genauer anschauen. Der Mann, den wir aus der Bibel kennen, so als stark und selbstsicher, vielleicht ein bisschen cholerisch oder himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Er war überzeugt, dass er die Jüngerschaft, das würde er packen, egal was es kostet. Und im gleichen Kapitel, wo du vorher hast gelesen, im Lukas 22, hat Jesus beim letzten gemeinsamen Mal mit den Jüngern gesagt, dass es für sie wird schwierige Zeiten geben. Und besonders spricht er den Petrus dabei an. Er sagt, Simon, Simon, pass auf. Und ich glaube, es ist nicht Zufall, dass Jesus hier den Petrus bei seinem alten Namen anspricht. Petrus heisst Fels. Simon heisst schwankendes Rohr oder Halm. Also, ihr könnt euch so eine Ähre vorstellen, die im Wind hin und her wogt. Das hat wenig Felsiges an sich, oder? Und ich glaube, er möchte den Petrus daran erinnern, dass er aus seiner eigenen Kraft nicht viel vorzuweisen hat. Aber der Petrus lässt gar nicht richtig zu und sagt, Herr, also ich bin parat, mit dir zu gehen. Auch ins Gefängnis oder auch bis in den Tod, egal. Und Jesus sagt, Petrus, noch bevor heute Nacht wird der Gückel kreien, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Und wenige Stunden ist ja genau das passiert. Dreimal hat der Petrus vehement abgestritten, dass er Jesus kennt oder gar ein Jünger ist von ihm. Und dann kreit der Gückel und in dem Moment, so können wir es lesen in Lukas 22, fällt der Blick von Jesus, der verhört wird im Haus in, durch das Fenster auf den Petrus. Und die beiden schauen sich einen Moment lang in die Augen. Und der Petrus dreht sich um, verlässt den Hof und weint bittere Tränen von Scham, von Versagen, von Schuld. Was soll das? Er ist 3 Jahre lang Jesus nachgefolgt, hat seine Einkommensquelle als Fischer verlassen, hat so viel erhofft und geglaubt. Und jetzt? Er hat Jesus verleugnet. Es war alles umsonst gewesen. Und er scheint zu zerbrechen an der bitteren, an der Sinnlosigkeit von dieser sichtbaren Realität. Und ich habe mich gefragt, was hätte der Petrus in den Augen von Jesus können lesen? Was glaubt ihr? Ist es Anklage gewesen? Vorwurf? Enttäuschung? Wäre ja alles verständlich. Und wir hätten vielleicht so geschaut, einmal ich hätte wahrscheinlich so geschaut. Aber Jesus, ich glaube, der Petrus hat Verständnis können lesen und Annahme und ein Versprechen, ich werde mich nicht von dir abwenden. Ich liebe dich. Und wann hat sich auch der Petrus daran erinnert, dass Jesus bei dem letzten Mal nicht nur hat ihm schon gesagt, dass er ihn wird verraten, sondern auch schon hat einen kleinen Ausblick geschenkt in das, was nachher wird kommen. Wir werden dazu die Verse 32 bis 34 immer noch im Kapitel 22 lesen. Simon, Simon, sagt Jesus, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Wie man da auf dem Bild sieht, beim Wurfeln, soll durch die Schwierigkeit, die der Petrus durchgegangen ist, durch die Versuchung, die er auch nachgegeben hat, Jesus zu verleugnen für seine eigene Sicherheit, hat so ein Wertloses aus dem Petrus rausgeschüttelt werden, wenn wir bei diesem Bild bleiben vom Schütteln. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Oh, ist das nicht tröstlich, die Vorstellung, dass Jesus, wenn wir angefochten und versucht werden, vor dem Vater steht und betet dafür, dass wir unseren Glauben nicht verlieren. Mir bewegt das so tief. Und jetzt kommt's. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Er bleibt ja nicht da stehen, bei dem Versagen und beim Trost, dass er für ihn betet hat, sondern er sagt schon, du wirst umkehren, du wirst wieder zurechtkommen und du wirst weiterhin in meinem Plan bleiben. Ich habe etwas mit dir vor. Du wirst den Glauben von deinen Brüdern stärken. Ich bin überzeugt, dass der Petrus Jesus wollte nachfolgen. Und zwar aufrichtig und mit einem reinen Herz und ganz grosser Ernsthaftigkeit. Aber er hat sich dabei auf seine eigene Kraft verlassen. Und er hat versagt und grossen Schmerz erlitten. Aber er hat dadurch etwas ganz Wichtiges gelernt, nämlich, dass Gottes Liebe nicht davon abhängig ist, dass er keine Fehler macht. Dass er jede Anfechtung und jede Versuchung bestehen kann. Gottes Liebe zum Petrus, Gottes Liebe zu dir und mir ist nur davon abhängig, dass Gott sich entschieden hat, uns zu lieben. Und er hört damit nie auf, auch nicht, wenn wir ihn enttäuschen, auch nicht, wenn wir auf die Nase fallen, auch nicht, wenn wir uns verschulden. Und es ist für mich einfach etwas so Erstaunliches, dass Jesus nur wenige Stunden, bevor er so qualvoll hat müssen sterben, und er hat das ja gewusst, sich Zeit nimmt für den Petrus, ihm so seelsorgerlich begegnet, dass er ihn darauf vorbereitet, dass er wird ganz schwer enttäuscht werden und ihm schon sagt, aber es wird weitergehen, es kommt schon gut. Hat er ihm eigentlich gesagt, oder? Es kommt schon gut. Ich habe es im Griff. Und wenn ihr Zeit habt, könnt ihr heute am Nachmittag im Johannes das Kapitel 21 lesen, wo steht, wie eben Jesus nach seinem Tod und der Auferstehung den Petrus dann neu aufgerichtet und neu ausgerichtet hat auf seine Aufgabe als Mitgründer und Leiter der ersten Kirche. Die Cara, die krebskranke Pastorenfrau, hat in ihrem Buch geschrieben, unsere Kultur ist auf Sieg, Erfolg und Schönheit programmiert und jede und jeder will darin die oder der Beste sein. Vielleicht wäre das aber nur die zweitbeste mögliche Lebensgeschichte. Hat Leid dein Leben auch einmal reicher und tiefer gemacht? Hat Leid dein Leben auch schon mal reicher und tiefer gemacht? Mies auf jeden Fall. Schon manchmal. Habe ich wegen dem Freude, wenn ich leide? Nein. Ich muss es ganz ehrlich zugeben, ich finde es nicht schön. Leiden ist nicht schön. Schmerzen haben, ein gebrochenes Herz haben, ist nichts Schönes. Aber ich weiss, es kommt gut. Es liegt Segen drauf, wenn wir dort nicht stehen bleiben. Und ich nehme das für mich. Und ich sage meinem Gott, ich bin gespannt darauf, wie du das wieder in die Ordnung tun wirst. Und ich bin gespannt darauf, was für einen geistlichen Segen für mich aus dieser Situation wird erwachsen. Und an dem finde ich auch Trost. Was ist, wenn ein Petrus sein späterer Dienst nur möglich war, weil er in dem Moment, wo alles scheinbar so sinnlos war, weil er den Moment erlebt hat und nachher von Jesus ist umgeformt worden? Und was ist, wenn Gott mit uns das genauso macht? Uns verändert, uns ihm ähnlicher macht, aus Liebe, weil er uns zu sehr liebt, um uns so zu sein, wie wir sind, wie so ein weiser Spruch sagt. Was, wenn wir solche Momente brauchen, in denen eben alles so sinnlos scheint, weil ohne diese Momente unser Leben ärmer wäre, egoistischer, weniger von Gottes Kraft und von seiner Gnade und von seiner Liebe und seinem Frieden prägt. Was, wenn ein Leben ohne die verzweifelten Momente nur die zweitbeste mögliche Lebensgeschichte wäre, die ich haben kann? Und wenn das, was in meinen Augen scheinbar absurd und sinnlos erscheint, von Gott genau so gebraucht wird und eingesetzt wird, dass es unendlich viel weiser und sinnvoller ist als jeder Plan, den ich oder auch der weiseste Kopf dieser Welt könnte erdenken. Die Bibel spricht im 1. Korinther 1 davon, dass Gottes Plan uns manchmal sinnlos erscheinen, aber auch unsere Pläne für Gott eigentlich eine Dummheit sein, oder? Und im Vers 20b steht, was für diese Welt als grösster Tiefsinn gilt. Jede Philosophie, jede gescheite Idee oder grösste Denker, egal. Das hat Gott als reinen Unsinn erwiesen. Als reinen Unsinn. Und im 21b steht, darum beschloss er, also Gott, durch die Botschaft vom Kreuzestod, die der menschlichen Weisheit als Torheit erscheint, alle zu retten, die diese Botschaft annehmen. Liebe Geschwister, Gott hat so eine andere Perspektive auf unser Leben, als wir das selber haben. Und so erstaunt es uns nicht, dass der Hiob am Ende von seinem Buch, am Ende von seiner Leidensgeschichte, auch im 42. Kapitel, Vers 5, sagt: Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. So redet der Mensch, wo sie Gott persönlich hat kennengelernt und wo gelernt hat, ihm zu vertrauen. Ein Mensch, der verstanden hat, dass Gottes Wege und Pläne einfach unendlich viel grösser sind als unsere. Ist diese Erkenntnis und das persönliche Kennenlernen von seinem Schöpfer vielleicht gerade das sinnvolle Ergebnis aus dem sinnlosen Geschehen, das Hiob ist durchgegangen? Der wertvolle Gewinn nach all dem persönlichen Verlust? Ich glaube ja. Zusammengefasst und praktisch auf den Punkt gebracht, lade ich uns ein, heute Folgendes mitzunehmen. Ich lasse mich nicht erschrecken. Die Entscheidung, an Jesus festzuhalten und mich nicht zu erschrecken, wenn es schwierig wird, hat Auswirkungen. In der Sprüche 1, Vers 33 lesen wir: Wer auf mich hört, wird sicher wohnen, kann ruhig sein vor des Unglücks Schrecken. Gott schenkt Frieden und Ruhe statt dem Schreck, wenn wir auf ihn hören. Das wird uns bewahren, davor zu verzweifeln im Leid. Und das verspricht uns auch Johannes 14, 27. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Darum erschreckt nicht und habt keine Angst, heisst es weiter. Ich muss mich nicht erschrecken, weil ich weiss, dass Jesus vor dem Vater für mich einsteht. Dafür, dass ich im Leid und in der Not und in den Schwierigkeiten meinen Glauben nicht verliere. Und wir haben das Versprechen von Gottes Trost. Im 2. Korinther 1, Vers 3 und folgende steht: Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ist ein Vater von unendlichem Erbarmen und ein Gott voller Trost. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, so dass wir auch andere trösten können. So wie Jesus für den Petrus hat betet, betet er für dich. So wie er den Paulus hat tröstet, in aller Verfolgung, die er erlebt hat, tröstet er uns, damit wir den Trost weitergeben und andere trösten, so wie wir es selber erlebt haben. So multiplizieren sich das Segen vom Vater, sein Trost, seine Liebe und seine Gnade, wenn wir es eben in diesem Leben als Nachfolger Jesu an andere weitergeben. Der zweite Punkt ist: Ich möchte den Keim für etwas Grosses in der scheinbaren Sinnlosigkeit lernen zu erkennen. Gerade in diesen Momenten, die für uns am schwierigsten sind, wo wir keinen Sinn mehr sehen, möchte unser Vater im Himmel uns begegnen und in uns etwas Neues schaffen, das zum Segen werden kann für mich und andere. Manchmal, ja, ich gebe es zu, manchmal dauert das scheinbar endlos. Ich meine, der Hiob hat lang gelitten. Der Josef war jahrelang versklavt und im Gefängnis. Und andere erleben gar nie auf dieser Erde, dass sich etwas noch ändert in ihrer Not. Die Kara ist gestorben. Sie hat die Lösung erst im Himmel kennengelernt, oder? Aber wir sind als Nachfolger ja auch beschenkt mit dieser Sicht eben über unser eigenes Leben raus, in die Ewigkeit. Mit dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Es ist lang gegangen, aber der Josef hat die Hilfe erlebt. Der Pharao hat sich irgendwann, oder nein, eigentlich einer von den Mitgefangenen hat sich irgendwann erinnert, dass ja der Josef noch im Knast ist. Aber dass der Träume deuten kann. Und so hat der Pharao ihn holen. Und er ist von einem Moment zum anderen, vom Gefangenen zum zweithöchsten Mann in diesem grossen Pharaonenreich Ägypten geworden. Und es ist nicht lang gegangen, hat er die Möglichkeit gehabt, Millionen von Menschen vor dem sicheren Verhungern zu bewahren. Die Menschen haben es nicht gut gemeint, aber Gott hat Grosses vorgehabt. Und so sehen wir so bei Jesus, dort am Kreuz, wo es ausgesehen hat, als hätte er verloren. Als wäre alles sinnlos gewesen, als wäre er besiegt. Da ist in Wahrheit der grösste Sieg der Menschheitsgeschichte errungen worden. Und in jedem Abendmahl, wo wir seither feiern, erinnern wir uns daran, an den Gott, wo ist Mensch geworden, weil er uns so sehr liebt, wo sich für uns hat zerbrechen und töten. Schaut mal das Herz an, auf dieser Folie. Es war mal ein ganz normales, weisses Herz gewesen, bis es jemandem aus der Hand gefallen, am Boden und zerbrochen ist. Ein Künstler hat es zusammengeleimt und hat dann kunstvoll Gold in jeden Riss hineingefüllt. Und jetzt ist das weisse Herz etwas Einzigartiges. Ein Kunstwerk, wunderschön und viel wertvoller, als es vorher war. Und ich glaube, dass genau so Gott handeln möchte mit den Bruchstücken von unserem Leben. Wenn etwas wegbricht, wenn etwas zusammenbricht, wenn das Herz gebrochen ist, weil Menschen uns vielleicht so grosses Unrecht hat da. Aber ich mich entscheide, das zerbrochene Herz Jesus zu bringen, dann kommt er mit dem Gold von seinem Heiligen Geist. Er kommt mit Vergebung, er kommt mit Versöhnung, er kommt mit seiner Gnade und fügt all die Risse wieder zusammen, füllt sie aus und unsere Herzen, unsere Wesen werden zu etwas ganz Neuem geformt von ihm. Zu etwas Einzigartigem, Schönem, wo seine Liebe viel besser darstellen kann, als es vorher war. In unserer Schwachheit liegt das Potenzial für Gottes Kraft. Und zwar viel, viel stärker, als wenn es uns gut geht. Wir wachsen nicht in den Zeiten, wo es uns gut geht. Und der letzte Punkt. Ich will vertrauen. Denn meine Geschichte ist Teil von etwas Grösserem. Der Hiob bekennt im Kapitel 42, in den Versen 2 und 3, du, also er meint Gott, du hast gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Ja, es ist wahr, ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Gott hat dem Hiob nicht eine Antwort gegeben auf sein Leiden. Und es scheint so, als hätte der Hiob am Ende von seinem Weg im Zerbruch auch nicht mehr gefragt, warum, sondern er hat sein Leben einfach darauf gebaut, dass der Gott, der mit ihm unterwegs ist, grösser ist und besser weiss, was für ihn gut ist und was er braucht. Gott hat einen Plan mit dir und mit mir. Er schreibt seine Geschichte mit dir. Er schreibt seine Geschichte mit mir. Und ja, natürlich ist meine Geschichte meine eigene Geschichte. Aber es geht in erster Linie gar nicht um mich. Es geht in erster Linie um ihn. Um seine Pläne mit meinem Leben. Und das hat meine Perspektive auch auf mein Leben wirklich sehr stark verändert. Und ich empfinde es so als ermutigend, das einfach zu wissen, dass das, was ich hier lebe, Teil ist von dem ewigen Plan von Gott und ich gar nicht muss alles verstehen. Aber er ist gut und er meint es gut. Und ich möchte uns einfach einladen, auf das zu vertrauen. Ich möchte uns einladen, jetzt einen Moment still zu werden. Ich habe noch eine Folie mit zwei, drei herausfordernden Fragen drauf, wo ich euch einfach oder uns allen möchte die Möglichkeit geben, Jesus zu fragen oder Jesus eine Antwort zu geben auf die Fragen, die hier steht, und ihn fragen, gibt es da etwas, wo ich noch wachsen darf? Und anschließend an dem Moment Stille möchte ich euch gerne das Lied vom Spafford singen in Schweizerdeutsch. Und dann werde ich noch abschließend beten. Die Fragen sind folgende: Glaubst du wirklich mit deinem ganzen Herz, dass Gott dich niemals oder niemals wird verlassen oder im Stich lassen? Glaubst du, dass Gottes Gnade und Hilfe immer genug sind?